Herzlich willkommen zur neuen Lead-Zeit-Folge mit Hans und Christian. Freue mich, heute hier zu sein, Hans. Wir haben ja etwas länger nicht gesprochen.
Ja.
Aber du hast ein spannendes Thema mitgebracht.
Ja, unsere unregelmäßige Dosis B2B-Marketing und Sales. Wir haben zusammen, finde ich, ein Thema, aber es ist vielleicht auch ein bisschen mein Metier oder durch mein Metier getrieben. Unsere recent LinkedIn-Learnings wollen wir einmal ein bisschen aufarbeiten. Ich habe mich jetzt gerade auch frisch noch mehr mit dem Thema beschäftigt, habe auch einen Kunden, den helfe ich gerade sehr jung dabei, einmal das komplette LinkedIn-Profil auf Links zu drehen und helfe ihm bei der Content-Findung. Das habe ich natürlich auch für andere schon viel in der Vergangenheit gemacht, aber da jetzt gerade nochmal wieder intensiver und habe mich in dem Zuge auch nochmal mehr mit mir selber und meinem eigenen LinkedIn beschäftigt. Und das Ganze wurde auch mal angestoßen durch einen Agentur-Workshop, den ich mal mitgemacht habe. Und da bin ich mit relativ viel Energie, was das angeht, rausgegangen und habe direkt auch mal meinen kompletten LinkedIn-Plan für den Monat geschrieben. Da habe ich mir ein paar Sachen bei anderen abgeguckt.
Okay, spannend. Und wenn du jetzt über das LinkedIn-Game sprichst, über was sprechen wir denn genau? Paid-Aktivitäten, organische Aktivitäten, Personal Branding, LinkedIn Sales Navigator. Es gibt so viel auf diesem schönen Playing Field LinkedIn, richtig?
das Schöne ist immer relativ, ne? Das ist, glaube ich, auch eine stabile Schaustellerbude. Schaustellerbude.
Was?
Aber ist schon sehr wild, was da manchmal gepostet wird. Aber ich glaube, ich habe meinen Algorithmus jetzt ganz gut trainiert, dass zumindest eher Mehrwert angezeigt wird oder das, was mich eigentlich auch interessiert. Die ganzen Baulichs dieser Welt, die ihre Rolex flexen, die habe ich stabil ausgeblendet.
Was bei mir manchmal so reinkommt, ist, dass ich dann auf LinkedIn gehe, lange nicht drauf war, dann mir so ein, zwei Beiträge durchlese und dann denke, reicht doch wieder.
Ich versuche, also sagen wir so, da ist jetzt selten was bei, wo ich immer krass was rausziehe, meistens aus dem Impuls heraus. Also das ist wirklich selten so. Aber ich versuche natürlich auch mich als Person zu platzieren. Das war auch ein Thema, was wir im Vorfeld einmal durchgesprochen haben. Ich scrolle durch LinkedIn und versuche dann auch Beiträge zu finden, wo ich selber sinnvoll mit interagieren kann, um mich dann aber auch nochmal als Person zu platzieren und meine Expertise. Also irgendein Thema zum digitalen Marketing, vielleicht ein KI-Thema, vielleicht ein Thema über den Meta-Algorithmus. Da kann ich ja safe meinen Senf dazugeben und kann unter dem fremden Beitrag dann wieder als Experte wahrgenommen werden. Und das kann dann auch schon mal ein stabiler Reichweitenboost sein.
Und hast du da ein praktisches Beispiel für uns, wo das funktioniert hat? Also ich hätte ja eins, ne?
Ich habe immer das ein oder andere Beispiel, aber ich glaube, dein Beispiel ist so ein bisschen reichweitenstärker. Wenn ich über einen LinkedIn-Algorithmus schreibe, dann interessiert das meistens weniger als Leute, die sich irgendwie mit Hype-Thema Lovable beschäftigen.
Das stimmt. Obwohl meine LinkedIn-Zeit in letzter Zeit auch wie gerade schon beschrieben, mal ein bisschen kürzer war, aber ich kann ja mal kurz die Story erzählen, weil ich es eigentlich ganz spannend finde und selber überrascht war, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es gibt jemanden, der ich glaube, das ist so ein bisschen der Chefdesigner bei Lovable, der so für die ganzen Frontend-Thematiken, Usability in Lovable entsprechend zuständig ist. Felix Haas heißt der, glaube ich, kommt eigentlich aus Berlin, hat auch Gorillas und so das ganze Design gemacht, also die ganze UX. Schon ein sehr, sehr guter Typ. Ich glaube, lange als Freelancer unterwegs gewesen und so in dem Berliner Ökosystem halt so als einer der Besten, um geiles Produktdesign zu machen, vor allem Mobile-Fokus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Naja, der ist jetzt auf jeden Fall dann zu Lovable gekommen, wahrscheinlich über irgendeinen Investor oder ähnliches, gesagt so, hey, den müsst ihr halt irgendwie ranholen, als sie die Traction bekommen haben. Und Lovable hat ja schon in den letzten, kann man sagen, 12 Monaten ziemlich Fahrt aufgenommen, ziemlich viel Reichweite generiert. Weiß nicht, wie hoch die mittlerweile bewertet werden, aber gilt so als eins der nächsten Unicorns, Dekacorns, was auch immer man dann an Marktkapitalisierung generieren kann. Nur am Rande stehen auch in der Kritik, dass sie angeblich keine Mehrwertsteuer ausweisen in ihren Rechnungen. Das ist so der nächste Fauxpas, der denen wohl passiert ist. Da weiß ich aber, kenne ich die Details noch nicht. Genau, das ist gerade, wird gerade diskutiert. Anyways, der Felix Haas hat es eigentlich relativ smart gemacht, weil es ging ja darum, so wie nutzt man denn eigentlich Lovable als Produkt? Das heißt, wie promptet man eigentlich richtig? Na, wie kann man das Produkt halt auch gut nutzen? Und dementsprechend haben die intern so Guides veröffentlicht, ne? Und im Endeffekt so eine Art Learning Community veröffentlicht, wie nutze ich eigentlich Lovable am besten. Und er hat das gleichzeitig genutzt, um seine LinkedIn-Reichweite aufzubauen. Das heißt, er hat dann immer ein Stück weit firsthand Inhalte geteilt. Ne? Ich folge ihm, glaube ich, auch auf X, ehemals Twitter. Ich weiß bis heute nicht, warum er das umbenannt hat. Also auf Twitter und dementsprechend kann man dann so ein bisschen die Learnings daraus ziehen. Ne? Und dann hat er jetzt einen Post veröffentlicht vor, ich glaube, so knapp 2 Wochen, wo er dann quasi einmal zusammengefasst hat, wie baut man denn eigentlich eine Personal Brand auf? Ne? Weil er sonst wie viele neue Follower erreicht hat, weil er sonst wie viel Reichweite generiert hat, nur als Person. Ne? Und es war halt so runtergeschrieben, so ich als Person habe diese 12 Schritte gemacht und wurde dadurch erfolgreich. Und das hat mich erfolgreich gemacht und das kannst du auch machen und davon kannst du auch lernen. Und dann bist du genauso, hast du genauso eine hohe, starke Reichweite. Dann habe ich da drunter kommentiert, Punkt Nummer 13. Du solltest bei einem Unternehmen arbeiten, das gerade sehr, sehr gehypt wird als Booster. Und das ist interessant. Er hat dann auch darauf kommentiert und hat es auch verstanden, was ich damit meinte. Und das spielt sich natürlich so ein bisschen wieder so, die Flut hebt alle Boote. Das heißt, wenn, ich sag mal, Lovable gerade stark gehypt wird, dann hast du als Mitarbeiter natürlich auch einen entsprechenden Vorteil dadurch, weil du einfach eine höhere Sichtbarkeit hast. Weil wenn du das andere für ein anderes Unternehmen machen würdest, was gerade nicht so gehypt ist, würdest du vielleicht auch gar nicht diese Sichtbarkeit in der Form bekommen. Ne? Das heißt, diese Brand hat nach wie vor einen sehr, sehr starken Wert insgesamt. Also jetzt nicht nur ein Lovable-Brand, sondern ich glaube insgesamt, um da auch Sichtbarkeit zu generieren. Das Interessante war dann aber, dass mein Kommentar alleine, weil er dann auch viel geliked wurde, um die 28.000 Impressions generiert hat. Das heißt, ich habe mich quasi in seinen Beitrag reingezeckt und habe dadurch relativ viel Reichweite bekommen. Habe dann auch ganz viele dubiose Kontaktanfragen und neue Followerschaften bekommen. Also ich glaube, ich war aktiv an meinem Profil noch nie. Aber es ist mal ganz spannend zu sehen, wie so ein Algorithmus dann eigentlich funktioniert und dass man auch durch zum Beispiel Kommentieren, durch Beiträge geben, sicherlich da nochmal mehr Reichweite für sich selber auch rausholen kann. Und ich glaube, einer der Hebel war so ein bisschen, dass ich ihn auch direkt verteckt habe und gesagt habe, weil ich glaube, mit ihm vernetzt bin, hey, hier mal so ein Seitenhieb zu geben, den er auch verstanden hat und der jetzt auch noch zu böse gemeint war, weil ich glaube, der macht halt echt schon einen ziemlich guten Job, ist ein gutes Produkt. Also, ne? Long story short, Hans, wie beurteilst du das?
Also erstmal ist es ein Paradebeispiel aus meiner Sicht, wie proaktives Community Management auf LinkedIn funktioniert. Also es ist ein wirklich, wirklich gutes Beispiel. Und aus unterschiedlichen Ebenen kann man das jetzt einmal betrachten. Du hast jetzt natürlich die komplette Reichweitenkeule bekommen, weil gut, du hast es geschafft, bei einem reichweitenstarken Influencer auf LinkedIn einen beliebten Kommentar abzusetzen. So. Das heißt, du bist ja quasi huckepack gesprungen mit dem Kommentar und hast darüber nochmal echt Traction bekommen und Leute haben sich mit deinem Profil auseinandergesetzt. Und jetzt geht es natürlich, die Leute irgendwie abzufangen und irgendwie zu Followern zu konvertieren. Und das schafft man in der Regel eigentlich, wenn man dann auf der anderen Seite wieder Content gepostet hat, den sie dann vielleicht bei dir recherchieren, bei dir sehen, der ihnen wiederum gefällt. Und deswegen ist es einmal so wichtig, dieses gesamte System kannst du komplett professionalisieren. Also du kannst im Vorfeld gucken, welchen Leuten folgst du denn so, welchen Content schaust du an und bei wem matcht es dann aber auch mit deiner eigenen Zielgruppe. Also wo schätzt du die Follower entsprechend richtig ein, dass sie auch zu dir entsprechend passen können? Und demnach kannst du ja auch dahingehend ausrichten, unter welchen Beiträgen du auch regelmäßig kommentieren möchtest. Und wenn das meinetwegen Matching ist mit der Community von dem Typen von Lovable, kompletter Win. Hast du 28.000 Leute erreicht, für die potenziell dein eigener Content auch wieder relevant wäre. Bei mir ist es meistens ein bisschen nischiger, gerade weil es auch um viele Nerd-Themen geht und dann geht es irgendwie ganz schnell um Tracking und um nischige Zielgruppen und ja, weiß ich nicht, wenn im breiteren Sinne vielleicht und doch noch Allgemeinkommunikation, aber sich darüber Gedanken zu machen, wie man folgt, wo man kommentiert, ist ein kompletter Reichweitenbooster, weil man das konsequent und regelmäßig macht. So eine Daumenregel tatsächlich sagt man immer ganz gerne 15 bis 30 Minuten am Tag, ist schon ein heftiger Boost für die eigene Reichweite und auch die eigene Followerschaft in the long term.
LinkedIn unterwegs zu sein und zu kommentieren?
Ja. Ja.
Ja, mehr kann man sich ja auch nicht antun, ne, auf dem Netzwerk.
Ja.
Also du gehst drauf, nimmst den ersten Beitrag, kommentierst drunter, Alles, was noch politisch halbwegs korrekt ist und generierst dadurch ein bisschen Reichweite.
Ey, im besten Fall ist es vielleicht so einfach. Nee, ich habe tatsächlich einmal einen, also einen kleinen Hack geklaut von der Nadine Rippler. Die ist so eine der größten Personal Brand Menschen auf LinkedIn in Deutschland. Und da fand ich auch relativ spannend tatsächlich. Die hat sich einen Bookmark gesetzt auf eine LinkedIn-Suche. Heißt, du kannst ja bei LinkedIn nach Beiträgen suchen von, und da kannst du aber die Leuten, filtern, denen du die Beiträge angezeigt werden, also von den Beiträgen angezeigt werden bekommen möchtest. Das kann sich aber, das ist aber super aufwendig, immer wieder neu einzustellen und so weiter. Und diesen Task kannst du theoretisch automatisieren, indem du einfach die Suche oben in der URL bookmarkst und rufst du sie einfach immer wieder manuell auf, indem du auf diesen Link klickst. Und dann hast du sie am nächsten Tag wieder aktualisiert. Nur mit den Leuten einfach, immer geordnet logischerweise nach dem neuesten Beitrag, weil du willst immer auf frische Beiträge kommentieren. Und dann kannst du quasi relativ frühzeitig manchmal unter relevanten Beiträgen von den Leuten, wo du denkst, die sind wichtig für dich, die sind relevant für dich, direkt kommentieren. Das ist, finde ich, ein spannender Hebel, wie man sowas auch ein bisschen noch weiter professionalisieren kann tatsächlich.
Da noch ein Hinweis in fremder Sache. Ich war gerade bei Nadine Rippler auf dem Profil. 28.000 Follower. Mein Felix Haas-Freund hat 76.000. Der macht das aber haben, ne? Und macht das nicht hauptberuflich, nur mal so als kleinen Beitrag, dass sie die reichweitenstärkste Influencerin ist. Anyways,
das war gesagt.
Ganz wichtiger Hinweis, ist gerade auch Black Week bei ihr. So, ich glaube, da gibt es einen guten Discount, den man sich da abholen kann. Ich kenne das Offering noch nicht, aber ich gehe mal von Workshops oder ähnlichem aus für das Thema Consulting, Personal Brand aufbauen etc.
Also mir hat es mega geholfen. Ehrlicherweise, ich habe noch nichts bei ihr gebucht, aber wir waren mal zusammen Speaker auf einem Event und da habe ich schon super viel aus dem Vortrag selber mitgenommen. Und gleichzeitig auch finde es super spannend zu gucken, wie die LinkedIn-Experten ihre eigenen Beiträge aufbauen. Und da habe ich mir zuletzt auch super viel abgeguckt. Also ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, wenn du so diversen Leuten folgst, sind so, ich gucke mir mal so 3-4 verschiedene in dem Segment an, Nadine ist eine davon, die schreiben immer so Halbsätze. Also die machen irgendwie, also ich sehe es ganz häufig auf LinkedIn, da sind hast du irgendwie
so, was? Also als Teaser oben rein, so Halbsätze, nee, oder?
Den gesamten Beitrag als Halbsatz, immer wieder. Also du kennst ja teilweise ganz viel, dass du unser ehemaliger Chef und Kollege, Jan Honsel, macht das auch mal ganz gerne. Er schreibt immer so diesen riesen Blöcke, Block. Er schreibt das selber, ne? Ist auch mal richtig gehaltvoll. Aber zum Beispiel, da sind, glaube ich, Leute weniger bereit, diesen dicken Absatz zu lesen, als einen schnellen, kurzen Halbsatz. Und dann wieder ein, und dann wieder ein, und dann wieder ein. Und so strukturieren die ganzen LinkedIn-Coaches mittlerweile ihre Beiträge, einfach weil sie einfacher zu lesen sind. So, und das habe ich mir so ein bisschen abgeschaut und habe auch direkt gemerkt, wie ich mehr Engagement auf meine Beiträge bekomme, overall, und mehr Reichweite. Einfach weil das die positive Signal gesendet wird, okay, den Beitrag von Hans haben sich jetzt x Personen eher nochmal bis zum Ende angeschaut. Und das weist der Algorithmus positiv aus und wird dann entsprechend mehr Leuten wiederum angezeigt. Also.
Ja, ist ja so ein Standardthema, was man hier aus dem Content Marketing kennt. Ne? Also ich nenne das ja immer so, Content muss ja immer snackable sein. Ne? Das heißt, wie so eine Packung Erdnüsse, die vor dir steht und eigentlich hast du keinen Bock drauf, die zu essen, weil du weißt, dass sie danach schlecht ist und du einen völlig salzigen Mund hast. Aber du greifst trotzdem zu. Ne? Und so muss Content halt auch sein. Ne? Dass du wirklich so einmal in die Vollen gehst und sagst so, ja toll, jetzt habe ich es gegessen, aber eigentlich bereue ich es. Ne? Und so ist ja ein bisschen Content auf LinkedIn auch, oder?
Ja, also im besten Fall hast du natürlich ein bisschen Mehrwert mitgeliefert. Ich würde sagen, auf TikTok ist es manchmal noch schlimmer, weil das ist ja so, geht ja in die Richtung, also gibt ja nicht umsonst den Begriff Brain Rot.
Okay. Ich war noch nie auf TikTok tatsächlich. Ich sehe immer nur die TikTok, die auf dann LinkedIn sind oder auf anderen Kanälen, aber ja.
Aber also grundsätzlich, so, ich würde sagen, der Brainrot auf LinkedIn ist dann wahrscheinlich irgendwie auch die Baulichste dieser Welt, die Rolex flexen. So, das ist die andere Form von Brainrot. Aber so, wenn du es eigentlich schaffst, über Dauer Mehrwert zu liefern, irgendwie auch deinen eigenen Take zu liefern, dich persönlich irgendwie auf eine professionelle Art und Weise darzustellen, aber gleichzeitig als Experte, ich glaube, dann findet man schon einen echt guten Sweet Spot. Und zumindest ist das auch immer mein Anspruch, wenn ich irgendwas poste. Dann nehme ich auch manchmal ein nischiges Thema an Kauf, wo ich weiß, okay, das wird jetzt nicht die Hunderte von Likes generieren, sondern vielleicht eher die 20. Aber dafür habe ich auch wirklich genau den Sweet Spot getroffen, wo ich Experte drin bin und weiß, die Leute, die mir folgen, und dann sind vielleicht auch nur, ist jetzt vielleicht auch nur ein höherer dreistelliger Betrag an Reichweite, aber die, die es gesehen haben, die ist, die haben was gelernt und haben es mitgenommen. Ich konnte mich zumindest bei denen im Relevant Set etwas niederlassen. Aber es ist auch nur ein Hack, den ich mal abgeguckt habe, ehrlicherweise.
Ich muss also Randnotiz, ich habe letztens einen Freund von mir telefoniert, der Physiotherapeut ist, und der meinte so, er hat mitbekommen, dass sein Chef so ein Coaching bei den Baulig Brüdern gebucht haben. Ich habe mir die Frage gestellt, wer bucht das denn? Aber es gibt dann noch welchen, der meint dann auch, er hat sich dann so ein bisschen die Sachen angeschaut und hat dann auch so Parallelen festgestellt, so was sie in den Videos zeigen und was sie empfehlen und was er dann selber gemacht hat mit, wie sollte man da sitzen und um Präsenz zu zeigen und Verhandlungen und keine Ahnung was. Und er hat selber drunter geleidet und gelitten und muss dann auch so, ja, muss er sehr drunter schmunzeln, ne? Weil er dann halt irgendwie Vertragsverhandlungen mit ihm hatte, ne?
Ganz wild.
Ich habe da meinen Kumpel gecoacht mit, was er denn eigentlich machen sollte. Das war ganz lustig. Ja. Und er war dann sehr dankbar dafür.
Sehr gut. Ich kenne ehrlicherweise auch niemanden, der da irgendwann mal wirklich was mit denen zu tun hatte. Also dubiose.
Naja, das würde ja auch keiner öffentlich preisgeben, oder? Also das ist doch ein bisschen so, das ist doch wie das Konsumieren von Pornos oder irgendwie solche Sachen, so das macht, also da redet man halt nicht drüber.
Ja. Nur das eine macht jeder und das andere macht hoffentlich nicht jeder.
Also ja, ich hoffe, es macht nicht jeder Baudick. Ja.
Richtig. Exactly. Nee, aber jetzt zurück zum Thema. Also das war tatsächlich, also die Strukturierung, die Struktur mit diesen Halbsätzen, über die sich durch den gesamten Beitrag durchziehen, oder es kann ja mal ein Absatz sein, aber der sollte dann nie länger als zwei Zeilen sein, das hat alleine schon geholfen, dass da eine Viewability bei war. Ein zweiter Hebel war, dass ich, da würde ich auch mal, würde mich auch mal deine Meinung interessieren, ich habe mehr Bilder von mir verwendet tatsächlich. Also, was hältst du denn von, wenn Leute Bilder von sich auf LinkedIn posten?
Also, ich verstehe es, warum es funktioniert. Ne? Weil es immer um die Person geht. Das ist, und Personen transportieren halt Botschaften. Und gleichzeitig muss ich aber manchmal schmunzeln, dass ein Beitrag ist über irgendein politisches Statement oder irgendeine Sicht auf Dinge. Und dann kommt da so ein random Foto, Porträt von irgendwem, wo man sich denkt, so, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Das heißt, im Idealfall würde ich sagen, es ist ein gutes Bild von jemandem in dem Kontext, über den ich halt auch in irgendeiner Form berichte. Na? Und dann hast du da Verknüpfung des Visuals mit dem entsprechenden Text. Na? Bin ich voll bei dir, das zu machen. Und das ist ein bisschen bei Instagram-Stories ja genauso, ne? Weil, also die, ich würde sagen, 90% der Instagram-Stories sind ja eher, guck mal, wo ich gerade bin und was ich mache. Na? Wo man dann so ein bisschen mitbekommt, okay, die Person macht das und das. Wahrscheinlich die besseren sind sogar, wenn du dich selber noch filmst dabei und wenn du dann selber noch was sagst und wenn du das selber noch irgendwie Titel noch drunter sind, noch eine klare Botschaft ist. Na, das ist aber natürlich auch ein Skill, den man erlernen muss, so wie, also ist ein bisschen wie ein Skill, wie präsentiere ich, wie rede ich auf einer Bühne, so ist es halt auch, wie mache ich gute Instagram-Stories. Ne? Und wenn du das halt eher so ein bisschen als, hey, ich zeige meinen Freunden, wo ich gerade bin, dann musst du das ja nicht machen, das ist halt vielleicht auch eher ein bisschen nervig, wenn du das dann ständig machst. Aber es funktioniert natürlich schon besser, weil du halt wirklich live dabei bist, richtig guten, wenn du einen guten Kamerawinkel hast, irgendwie gute Szenerie hast. Das sind alles so Dinge, die kann man und sollte man professionalisieren, wenn man das professionell angehen will. Wenn nicht, dann hat man halt auch ein bisschen Reichweitenverlust, aber der Algorithmus liebt's.
Total. Also es ist exakt so, wie du sagst, ehrlicherweise. Und bei LinkedIn ist es halt so, du, also LinkedIn hast du noch ein bisschen viraleren Charakter als bei einer Instagram-Story. Bei einer Instagram-Story erreichst du nur deine Freunde, aber du erreichst natürlich mehr Freunde, wenn du dich zeigst. So. Das ist tatsächlich auch auf LinkedIn so eine Basis. Weil du zeigst erstmal dem Algorithmus, okay, hier ist ein Bild, da ist Hans drauf, mehr Leute aus deinem Netzwerk interagieren damit. Dadurch wanderst du automatisch auch außerhalb deines Netzwerks. Also das ist quasi schon der erste initiale Booster. Und ich finde, also da reicht eigentlich auch schon irgendein Bild von dir. Und dann hast du direkt mehr Engagement. Mein persönlicher Anspruch ist es auch, und das verstehe ich, also das triggert mich manchmal auch bei anderen Leuten, denen ich folge, dieses random Bild, genauso wie du gesagt hast, das hat nichts mit dem Text zu tun. Das versuche ich irgendwie besser zu machen. Also, dass zumindest irgendeine Hook auch in dem Bild selber stattfindet, dass eine Relevanz zum Text oben dargestellt wird. Also, das ist schon irgendwie ein Anspruch. Manchmal gar nicht so leicht. Also, da fließt tatsächlich auch mit der meiste Gehirnschmerz rein, muss ich ehrlich sagen. Also, parallel, was?
Nee, ich wollte noch mal ergänzen noch. Ich habe noch eine Story.
Dann, also ansonsten, ich hätte nur gesagt, parallel zur eigentlichen Hook. Also, dass man quasi, dass er quasi die Einleitung in den Text selber, dass das Bild selber und oben die textliche Hook, das in Kombination, da muss eigentlich der meiste Gehirnschmalz reinfließen, um den Post wirklich erfolgreich zu machen.
Ein von mir, den ich jetzt namentlich nicht erwähne, ist aber Geschäftsführer von einer größeren Kanzlei im weiteren Sinne. Und der will auch ein bisschen oder hat das LinkedIn-Game, wollte auch mal so ein bisschen für sich austesten. Und der hat tatsächlich, also hat da jemanden für engagiert, der die Texte für ihn schreibt und der dann entsprechend die Kanäle aus ein Stück weit managt und das Posting übernimmt etc. Gleichzeitig macht er dann immer, wenn er auf einer Veranstaltung ist oder wenn er irgendwo ist, also gibt es halt so ein bisschen, so ein paar Standardfotos von ihm dann, die er nutzen kann. Und sonst soll er halt immer ein Foto machen, wenn er irgendwie auf einer Veranstaltung ist, auf einem Event ist oder so, damit man diese Verknüpfung natürlich ein Stück weit hat, ne? Was er halt sagte, so neben, ich sag mal, Algorithmusreichweite, die dadurch generiert wird, dadurch, dass er halt schon eher in der Nische unterwegs ist, hat er immer den Vorteil, dass wenn er auf diesen Events ist, dass Leute ihn dann erkennen und sagen so, ich kenne dich doch, du bist doch der und der, du bist doch der und der. Und das ist mir ja letztens ja auch auf dem Oktoberfest passiert, dass irgendwer meinte so, hey, ich kenne dich doch und bist du nicht ein Kumpel von Hans? Und ja, ich mache so einen Podcast zusammen und genau, das ist schon mal ganz interessant, ne? Dass man dann halt so auch in der, also wir leben ja alle in unseren gewissen Bubblen und das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, aber dementsprechend da Sichtbarkeit dann zu zeigen und Aufmerksamkeit zu zeigen. Und das dauert, also am Anfang hadert man ja damit, das zu machen. Also auch als wir den Podcast gestartet sind, so was sollen andere Leute denken und so. Und das ist ja immer so eine Urangst von uns Menschen, so was sollen andere Leute denken. Und bei uns Deutschen ist das ja noch schlimmer, dadurch, dass wir so erzogen wurden, so was sollen die Nachbarn denken, na, also die unmittelbar nebenan wohnen. Das war halt zumindest bei mir in Ostwestfalen so. Und das ist immer so ein bisschen so eine getriggerte Urangst, aber ich würde sagen, die Vorteile überwiegen die Nachteile und die 1%, die Hater, die kann man getrost ignorieren.
Ja, es ist sehr wahr, ehrlicherweise. Ich bin immer der Meinung, das Platzieren des eigenen Gesichts also passend zu den Beiträgen und dann irgendwie wird das Expertentum zusammengelegt. Das ist langfristig ein dicker Win. Weil ich glaube, dass du, also das ist halt im Endeffekt dieses Personal Branding, von dem alle sprechen. Aber es ist viel Wahrheit dran. Also du wirst ja, dein Name wird und dein Gesicht wird immer wieder mit Expertise in Verbindung gebracht. Und gerade wenn Leute das wieder und wieder und wieder sehen, da hilft einfach ein Bild von dir selber mit reinzupacken. Also so dumm es ist, das ist das Vehikel, was am Ende in deinem Netzwerk den Trigger in das erweiterte Netzwerk liefert, aber gleichzeitig auch das Relevance-Set wird wieder und wieder und wieder, selbst bei Leuten, die dich nicht persönlich kennen, irgendwann stärker gefestigt.
Ja, und ehrlich gesagt, die Mechanismen sind ja nicht neu. So, wenn du in der Beratung arbeitest, in einer Großunternehmensberatung, ja, dann am Ende des Tages bucht der Kunde nicht die Expertise der Unternehmensberatung, sondern er bucht die Leute, mit denen er dann arbeiten muss und mit denen er arbeiten will. Ne? Und wo ist es halt in deinem Business ja auch, dass deine Kunden, die wollen halt mit dir, mit euch arbeiten, weil ihr ein gewisses Mindset habt, weil ihr eine gewisse DNA-Verkörper habt, eine gewisse Expertise habt, das ist ein Sammelsurium, aber es manifestiert sich ja alles letztendlich in deiner bzw. euren einzelnen Personen, ne? Und du überträgst halt so ein bisschen diesen, ich sag mal, den Schein auch auf deine Mitarbeiter, weil du natürlich schon repräsentativ fürs Unternehmen ein Stück weit stehst, ne? Und genauso ist es halt im Softwarevertrieb, wo man sagt, ja, ist Software, ne? So, was soll denn der Differenzierungsfaktor sein? Aber am Ende des Tages geht es halt immer super viel um Vertrauen. Und das ist genau der Mechanismus, der dahinter steckt, Vertrauen aufzubauen, dass man Experte in dem Feld ist. Und diese, ich sag mal, du wird immer von Menschen kaufen immer von Menschen. Und das ist halt fundamental. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und das wird auch ganz lange noch so bleiben.
Ich finde es ein sehr schönes Schlusswort, Christian. Fühlt sich gut an, die Folge, oder?
Ja, ich hatte Spaß.
Ich hatte auch Spaß. Hast du was gelernt?
Auf jeden Fall.
Ich auch.
Nicht was, ne? Das ist auch mal sacken, ne? Das geht nicht so schnell, ne?
Es ist immer so. Und wir hören uns die Folge natürlich im Nachgang immer an und schreiben nochmal mit. Hoffentlich.
Das ist jetzt nochmal 3 Stunden schneiden, ist jetzt hier nochmal angesagt. Da schaue ich mir jede Sektion nochmal einzeln an.
Wirklich. Sehr schön. Danke für die gute Folge, Christian.
Danke dir, Hans.
Bis dann.
Peace out. Ciao.